Strategieentwicklung ist jedenfalls nur Aufgabe der Geschäftsleitung. Strategieentwicklung passiert jedenfalls nur hinter verschlossenen Türen. Und Strategieentwicklung kann natürlich keinesfalls extern gegeben werden. So haben wir es gelernt, so haben Sie es vielleicht auch in Ihrem Geschäftsleben mitbekommen. Aber es passiert gerade ein ziemlich großer Paradigmenwechsel. Was es genau damit auf sich hat, das erfahren wir heute. Herzlich willkommen zu 51. Innovation Night hier aus dem Millennium Park. Liebe Gäste, ich darf sehr herzlich die Partner der Innovation V begrüßen. Seit mittlerweile über 19 Jahren findet diese Reihe statt. Ich begrüße herzlich die Wirtschaftsstandort Vorarlberg in Vertretung Bernd Hilby, die Fachhochschule Vorarlberg mit Geschäftsführer Steffen Fitzrankl, die Industriellenvereinigung Vorarlberg mit Geschäftsführer Christian Zoll, die Vorarlberger Nachrichten mit Patrick Fleisch und die Prisma Unternehmensgruppe mit Vorstand Bernhard Oelz. Herzlich willkommen und danke für die langjährige Treue. In dieser langen Geschichte über knapp 20 Jahren hatten wir noch nie zwei Referenten hier oben. Es ist ja die 51. Innovation V. Wir brauchten auch noch nie ein Backup. Es ist uns noch nie jemand ausgefallen. Heute hätten wir zwei Referenten. Jedoch ist einer davon noch im Stau. Und derjenige, Professor Matzler, der steht irgendwo im Stau zwischen Innsbruck und dem Arlberg. Und wir haben dann gemeinsam entschieden, vor einer halben Stunde, das macht nicht wirklich viel Sinn, wenn er da weiterfährt, sondern wahrscheinlich umkehrt. Und deshalb wird Professor von den Eichen den Vortrag heute alleine machen. Die beiden kennen sich seit Jahren, sind seit Jahren Partner. Und wir freuen uns sehr, dass es trotzdem so geht und dass wir ein gutes Backup oder eigentlich die Hauptperson auch hier haben. Professor von den Eichen beschäftigt sich seit Jahren unter anderem mit der Frage, wie gelingt es einigen Unternehmen, sich mit Wandel sehr gut auseinanderzusetzen, während andere Unternehmen Schwierigkeiten in diesem Bereich haben. Er ist CEO der IMP Management Beratung mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auch in Südamerika. Er ist Professor für Geschäftsmodellinnovation an der Universität Bremen und er war einer der ersten, der die Kraft dieser offenen Strategieentwicklung, dieser offenen Innovationsentwicklung erkannt hat, ist Autor mehrerer Publikationen und Bücher. Und wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Die Bücher, die sind noch nicht hier, die sind im Auto des Partners, des Kollegen. Das werden wir anders noch organisieren. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Wir freuen uns auf neueste Erkenntnisse aus der Innovations- und Strategiearbeit. Herzlich willkommen hier bei uns bei der Innovation V, Professor von den Eichen.
Auch von meiner Seite guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ich werde auch den Kurt redlich vertreten. Wir haben das mehr oder weniger in gemeinsamer Arbeit getan, was wir heute präsentieren wollen. Insofern, also der Kurt ist im Geiste auf jeden Fall auch hier und ich werde ihn ab und zu auch fragen, was der Kurt dazu meint und dann könnt ihr ja einspringen. Dann kriegen wir das. Ich will das Ganze auch nicht als reinen Vortrag verstanden wissen. Ja, ich werde natürlich den ein oder anderen Inhalt mit Ihnen teilen, das mache ich gerne, aber mir auch erlauben, vielleicht trotzdem auch nochmal, es geht ja um Open, auch den ein oder anderen Gedanken von Ihnen einzufangen. Ich hoffe, dass das, was ich präsentiere, Ihnen gar nicht so fern sein wird. Sie werden sich sicher in einigen Punkten wiederfinden und dann wäre es, glaube ich, hilfreich für alle, wenn die eine oder der andere auch seine persönlichen Erfahrungen mit in den Vortrag einbringt. Der Vortrag insgesamt, hier sehen Sie nochmal, das ist der Kurt, da lacht er noch, jetzt momentan lacht er nimmer, aber er lacht dann bald wieder, das bin ich in jüngeren Jahren und das ist das Buch, worauf wir uns beziehen, vielleicht noch zwei, drei Worte zum Hintergrund. Also mit IMP und mit dem Kurt haben wir so etwa 2012 angefangen zu experimentieren. Wir haben also versucht, Kundenprojekte, einzelne Aufgabenstellungen im Bereich Innovation, Geschäftsmodell mal anders zu bearbeiten. Wir haben uns erlaubt, externe Experten in Unternehmen einzubringen, um dort zu arbeiten. Und das haben wir über die Jahre immer weiter kultiviert. Und dann kam die Covid-Zeit, auch für uns eine schwierige Zeit. Aber ich habe dann beschlossen, mit dem Kurt, mit Christian und der Julia mal die Erfahrungen, die wir haben, aufzuarbeiten. Und da war einiges dabei. Es hat längst nicht alles funktioniert. Darum geht es auch nicht. Es gibt immer wieder Projekte, wo man sehr viel lernt Und das sind nicht nur immer die Projekte, die am besten laufen. Und wir haben dann einfach die Dinge zusammengeschrieben und haben gesagt, jetzt versuchen wir mal den großen Wurf und haben unser Manuskript nach Amerika geschickt. Das haben wir früher schon oft versucht. Der Kurt hat ja sehr viel publiziert. In der Regel kommen so Dinge zurück, so boring stuff und was macht ihr da in Europa? Das interessiert uns nicht. Diesmal ging es ganz schnell. Wir haben das Manuskript ans MIT gesandt und innerhalb von 14 Tagen hatten wir Antwort vom MIT. Das versteht zwar keiner, was ihr da schreibt, aber das klingt interessant. Und die wollten uns dann auch ein teures Lektorat verkaufen, das gehört dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es geschafft, dieses Buch dann im MIT-Verlag zu publizieren. Wir wurden dann Management Book of the Year 2021 und die drei Co-Autoren und ich, wir wurden dann nominiert zu dem Thinkers 50 Strategy Award. Das ist so die Hall of Fame in Amerika. Ihr wisst ja, das läuft dort etwas anders als bei uns. Da gibt es auch viel Glamour außenrum. Aber dennoch, ich sage das nicht, um da irgendwie was Besonderes zu sagen. Ich will nur mit Ihnen teilen, der Gedanke hat Kraft. Und diese Kraft hat man auch in Amerika erkannt. Ich habe mir erlaubt, hier ist nochmal der Kurt mit ein paar Dinge zu ihm. Wir wussten nicht, dass wir eine so eloquente Einführung hatten. Insofern kann man das gerne überspringen. Dass Sie so ein bisschen folgen können, haben wir uns überlegt, wir strukturieren das, was wir mit Ihnen teilen wollen heute Abend, entlang einiger Fragen. Ich möchte gerne wirklich euch alle, Sie alle abholen, nochmal, was ist eigentlich diese Open-Philosophie, also was ist Open-Strategy? Dann ganz wichtig, wo hat denn dieser Ansatz, wo hat dieses neue Modell, Phänomen, das neue Paradigma der Strategiearbeit seine Berechtigung? Nicht überall passt dieser Ansatz, das würde ich gerne unter der zweiten Frage mit Ihnen klären. Und dann wirklich die Frage zu stellen, was bringt das euch? Was bringt das hier auch den Unternehmen? Wir haben viele Projekte auch in Vorarlberg gemacht. Einige Vertreter von Unternehmen, die wir arbeiten, sind auch im Raum. Das freut mich sehr. Ich möchte nochmal ganz klar mit Ihnen teilen, was bringt mir das? Dazu gehört natürlich dann die Frage, wo soll ich öffnen? Wann soll ich öffnen? Wohin soll ich öffnen? Wo liegen auch die Grenzen der Öffnung? Schließlich, ganz wichtig, wovon hängt der Erfolg auch von Open Strategy ab? Und am Ende vielleicht noch zwei, drei Hinweise, wie auch Sie mit Ihrem Unternehmen in Open Strategy eintauchen können. Also ganz pragmatisch nochmal die Überlegung, wie komme ich denn überhaupt von der klassischen Strategiearbeit, wie Sie es gesagt haben, in einen offeneren Modus des Strategizings. Das vielleicht so als kleiner Rahmen, sieht mehr aus, als es ist. Ich habe dann immer nochmal, wir haben immer nochmal die Seite eingefügt, dass wir wissen, wo wir sind. Vielleicht zwei, drei Worte nochmal zum Ansatz als solches. Wenn man sich mal folgende Situation vorstellt. Einer von Ihnen, guter Manager, taucht über Jahre hinweg ab. 10, 20 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Wir haben mal 40 Jahre hingeschrieben. Und er taucht nach 40 Jahren plötzlich wieder auf, geht zurück an seinen Arbeitsplatz und schaut sich um. Da wird er einiges sehen, was neu ist. 3D-Druck, neue Technologien, Kreislaufwirtschaft, Plattformökonomie. Das sind Dinge, da wird er staunen und sagt, Mensch, da ist ja in den letzten 40 Jahren richtig was entstanden. Das kenne ich gar nicht. Aber er wird auch feststellen, wenn er dann das erste Strategie-Meeting besucht, das läuft noch ab wie damals. Irgendeiner sagt an, die anderen sind ruhig. Und genauso mit Innovation, das sieht mir doch sehr vertraut aus, wie der Prozess aussieht, irgendwie mit irgendwelchen Stages und Gates. Da kennt er sich sehr schnell wieder aus. Und genau hier setzen wir an mit Open Strategy, dass wir sagen, bei Open Strategy geht es um etwas, was wir Management-Innovation nennen. Also das ist eine andere Art Strategiearbeit, eine andere Art Innovationsarbeit zu betreiben. Also wichtig ist, wer heute technologische Innovation voranbringen will, und wer heute auch die technische Innovation dann in eine Geschäftsmodellinnovation verwandeln will, in eine disruptive Geschäftsmodellinnovation, der wird, so unsere Erfahrung, an diesem Open-Ansatz nicht rumkommen. Also da seht ihr schon etwas, wo dieser Ansatz hingehört. Also wir sind nicht unbedingt in der Stabilisierung des Kerngeschäftes. Wir sind auch nicht unbedingt in der Effizienzsteigerung. Dort mag der bisherige Ansatz auch weiterhin nützlich sein und wertvoll sein. Wir sind sehr stark im Bereich Wachstum. Wir sind sehr stark in dem Erschließen von Segmenten, von Inhalten, von Lösungen, die bisher nicht im Portfolio Ihres Unternehmens waren. Dort gehört dieser Open Approach hin. Hier habe ich mir erlaubt, in Englisch eine Originalfolie einzufügen. Also ihr seht nochmal links, dass Ihr traditionelle Paradigma wenige, vielleicht sogar nur einzelne im Unternehmen nehmen Strategiearbeit für sich in Anspruch. Ich habe mal mit einem CEO gesprochen, das war aber in Deutschland. Ich glaube, die Österreicher sind da vielleicht etwas weiser. Er sagte zu mir, Herr von den Eiden, ich habe so einen schweren Job. Ich muss für 30.000 Leute denken, entscheiden, Strategien machen. Das ist ein typisches Denken im alten Approach. Also wenige, vielleicht sogar wenige Alte, entscheiden für viele, möglicherweise auch Jüngere, wohin die Reise geht. Der Open Approach, wofür wir plädieren, dreht das etwas auf den Kopf. Dass wir sagen, warum soll Strategiearbeit per se nur Einzelnen vorbehalten sein? Können wir denn nicht die Strategiearbeit öffnen, dass wir vielleicht nicht nur einzelne Leute aus dem Boardroom, dass wir vielleicht nicht nur die zwei oder drei Kolleginnen und Kollegen aus der Strategieabteilung, sondern weitere Teile im Unternehmen in die Strategiearbeit bringen? Und weitergedacht, können wir denn nicht die Strategiearbeit über die Unternehmensgrenzen hinweg ausdehnen, dass wir uns Impulse holen von anderen Unternehmen, vielleicht sogar von anderen Branchen? Darum sprechen wir auch hier von einem heterogenen Zirkel, den wir gerne in die Strategiearbeit einbinden. Was das heißt, zeige ich gleich noch. Das vielleicht mal so ganz kurz. Und hier seht ihr nochmal der Versuch, weil ich glaube, Open Innovation ist vielen von Ihnen ein Begriff. Open Innovation geht schon in die Richtung der Öffnung. Aber wenn man sich nochmal die vergangenen Jahre vor Augen führt, Open Innovation war eigentlich immer Ideengenerierung am Frontend. Das war, ich sage es mal etwas böse, Spielerei, um neue Ideen zu bekommen. Wir nehmen die Kraft der Öffnung und führen diesen Ansatz dann über die gesamte Strategiearbeit, also von der Ideengenerierung über die Detaillierung der Ideen, über die Optionenbewertung und vor allem auch über die Implementierung und Skalierung. Also der Open-Gedanke wird jetzt vom Frontend über den gesamten Strategiezyklus genutzt, um damit eben eine andere, wir sagen, eine bessere Strategiearbeit zu verrichten. So viel vielleicht nochmal zur Abgrenzung der Begriffe Open Innovation und Open Strategy. Wo greift der Ansatz? Ich habe euch hier ein originales Bild mitgebracht. Hier unten seht ihr so einen Kringel, das ist ein Trendradar, das sind Dinge, mit denen arbeiten heute viele Unternehmen, wir auch. Und die vielen Punkte hier zeigen an, das ist ein großes Unternehmen, das seht ihr, wer das ist, spielt jetzt keine Rolle. Jeder dieser Punkte steht für ein Ereignis, was dieses Unternehmen lokalisiert hat, was das Unternehmen im Grunde auf sie zukommt. Das kann aus den Bereichen Technologie sein, aus dem Bereich Umwelt, aus dem Bereich der Konsumenten oder auch der Kunden oder auch im Grunde aus dem Bereich des Wettbewerbs. Die Größe der Punkte zeigt so etwas an, wie dramatisch dieser Einfluss ist. Wichtiger ist die Farbe. Rote Punkte zeigen an, hier ist sich das Top-Management einig, es kommt etwas auf uns zu. Wir alle hier um den Tisch herum sehen diese Technologie, sehen diesen Wettbewerber, sehen die Regularien, die kommen. Aber rot heißt, wir haben verdammt nochmal keine Ahnung, wie wir mit dieser Dynamik umgehen. Gelb heißt, wir haben sie gesehen, fühlen uns aber nicht so sicher, ob die Lösungen, die wir haben, auch wirklich greifen. Grün würde heißen, wir haben es gesehen und können damit umgehen. Was will ich zeigen? Dieses Unternehmen, hier seht unten etwas die Zahlen, ein Innovationsbudget von 2 Milliarden, so viel machen andere nicht Umsatz. Dieses Unternehmen investiert 2 Milliarden in Innovationsprojekte und kommt zu dem Schluss, dass so gut wie gar nichts, was man tut, einem wirklich weiterhilft in Richtung Zukunft. So darf so ein Bild niemals aussehen. Das ist jetzt ein schönes Beispiel, wo der Ansatz greift. Hier hat man versucht, mit viel Mittel, mit viel Energie, die Zukunft zu meistern, hat es aber nicht geschafft. Unsere Aussage, Kurt, Mitautoren und meine, liegt ein Stück weit an der Art, wie man die Strategiearbeit verrichtet. Wenige Einzelne haben die Zukunft gedeutet. Wenige Einzelne haben über eine doch erhebliche Menge an Ressourcen und Budget entschieden, mit einem aus meiner Sicht desaströsen Ergebnis. Also, erste Aussage ist, wo greift der Ansatz? Dort, wo die Umweltdynamik sehr hoch ist, und ich glaube, ihr alle seid damit heute konfrontiert, überall dort, wo diese Dynamik hoch ist, ist es überlegenswert, von dem klassischen geschlossenen Strategieansatz mal über den offenen Ansatz nachzudenken. Das sieht man sehr schön hier. Also in einem statischen Kerngeschäft, wo im Grunde ihr sagen könnt, das Geschäft läuft auch die nächsten 3, 5, 7 Jahre sehr, sehr ähnlich ab, wie ihr heute erfolgreich seid. Dort braucht es den offenen Ansatz aus unserer Sicht eigentlich nicht. Aber desto mehr wir uns bewegen außerhalb des Kurs in dynamische Dinge oder auch in ganz neue Bereiche und mal sagen, wo können wir denn mit unseren Fertigkeiten und Fähigkeiten in Zukunft noch punkten? Überall dort ist es aus unserer Sicht überlegenswert, vielleicht sogar ratsam, von dem traditionellen in den neuen Ansatz zu wechseln. Der nächste Punkt, ganz wichtig, die Botschaft 4. Wir kennen alle die Implementierungsfalle. Wir haben eine Strategie, haben auch ein Strategiepapier, sind sehr stolz drauf, aber am Ende sind wir etwas ernüchtert, was davon auch wirklich umgesetzt wird. Da haben wir also auch empirische Zahlen, dass vielleicht nur knapp 67% der Projekte, die angegangen werden, erreichen ihr Ziel überhaupt nicht und nur die Residuale, 33%, kommen überhaupt in die Umsetzung. Davon muss man nochmal abziehen, welche der Umsetzungen überhaupt erfolgreich waren. Ihr seht hier, was ein Open-Ansatz bewirkt, also eine hohe Mobilisierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eingebunden in die Strategiearbeit, verstehen auch, wo strategische Optionen, am Ende auch strategische Entscheidungen herkommen. Und insofern habt ihr nicht mehr die Zweiteilung Strategieformulierung und Strategieumsetzung, sondern das Ganze wird im Grunde ein Prozess. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Strategiezyklus integraler Bestandteil, arbeiten mit an der Strategie und tragen am Ende auch diese Strategie mit. Jetzt die Frage, was ganz konkret bringt mir das? Jetzt haben wir mal so ein bisschen die Einsatzfelder ausgeleuchtet. Was bringt uns das? Das Erste, was es uns bringt, und das ist die schöne Botschaft, im Grunde werden die 3 wesentlichen Erfolgsfaktoren von Strategie und Innovationsarbeit positiv berührt. Das erste ist Inhalt, mal umschrieben hier mit Direction. Also, die Aussage ist, durch diese offene Strategiearbeit seht ihr Dinge, die ihr sonst nicht gesehen habt. Ihr seht Risiken, aber eben auch Chancen, Märkte, Potenziale, die für euch so vorher vielleicht gar nicht sichtbar waren, weil ihr im Grunde einen vielleicht sehr traditionellen Blick eurer Branche auf die Kunden und den Kundennutzen wirft. Und jetzt plötzlich sind Leute dabei, die mit euren Fertigkeiten noch ganz anderes bewirken würden. Also der erste Punkt ist, wir kriegen mehr Qualität in die Strategiearbeit, insbesondere in die strategischen Richtungsentscheidungen. Also Inhalt. Der Inhalt wird tiefer, der Inhalt wird konkreter. Der zweite Punkt ist im Grunde die Geschwindigkeit, der Strategieprozess. Ich bin nicht gerade schon. Mal umschrieben mit Speed. Da muss man vorsichtig sein, dass ich nicht was Falsches sage. Zunächst steigt die Komplexität. Wenn einer alleine ansagt und entscheidet, sind wir extrem schnell. Wenn man aber den gesamten Zyklus sieht, zwischen den strategischen Optionen, Optionenbewertung, Strategieentscheid, Umsetzung, Resultat. Wenn man das als Zyklus ansieht, gewinnen wir extreme Zeit durch den Open Approach. Das ist das, was ich vorhin erwähnte. Diese Umsetzungsfalle wird als solche nicht aufgehen und wir haben eigentlich einen gleitenden Prozess zwischen Strategieformulierung, Umsetzung und Skalierung des Ganzen. Also wenn man den Zyklus sieht, sparen wir bis zu 30% der Zykluszeit zwischen Idee, Strategie, Detaillierung und Resultat im Markt. Und der wichtigste Punkt, ich hatte es erwähnt, war im Grundzug der Prozess der Mobilisierung. Dass wir sagen, wir schaffen es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir schaffen es, die Organisation ganz anders in diese Strategie zu bewegen und damit eben entfällt ein Stück weit die Reaktanz, es entfällt ein Stück weit die Hürden bei der Umsetzung der Strategie. Dazu mal so ein Statement. Einen Blick drauf werfen. Also was uns der Kollege hier sagt, ist auch der ehemalige CTO der Evonik, das ist ein großes Chemieunternehmen. Wir haben mit ihm gearbeitet in Singapur mit dem Open Approach. Und was ihn so begeistert hat, und vielleicht könnt ihr das nachempfinden, er sagt, eine Idee über eine neue Strategie ist plötzlich nicht mehr was, was eine einzelne Mitarbeiterin oder ein einzelner Mitarbeiter vorbringt. Wenn einer was sagt, ihr kennt das alle, es muss nur der Falsche sein, dann hört man dem gar nicht erst zu, sondern alleine, dass der spricht, reicht uns schon aus, um die Idee abzuqualifizieren. Der mit seinen Ideen kommt, das wird sowieso nichts. Hier haben wir eine ganz andere Dynamik in dem Prozess, weil dieser Prozess wird gestützt durch Argumente, wird gestützt durch Fakten auch von außen, und am Ende stehen nicht Einzelne mit einzelnen Ideen irgendwo alleine auf der Lichtung, sondern das Unternehmen bewegt sich mit der Crowd, mit der Dynamik, mit dem Wissen in die Richtung des Neuen. Und genau das ist, was hier Peter Nagler sagt, dass sich so eine Idee nicht mehr so leicht vom Tisch wischen lässt. Und genau darum geht es ja, dass wir auch die Ideen, die wir haben, die vielleicht wirklich radikal oder disruptiv sind, ja, dass man denen ein Stück weit einfach Argumente gibt. Und was gibt es Besseres, als wenn viele Mitarbeiter und Mitarbeiter sagen, lieber CEO, das ist eine tolle Idee, das ist eine tolle Richtung, wir glauben an die Richtung und wir möchten mit diesem Unternehmen in diese Richtung gehen. Jetzt die Frage, wo und wann und wie soll eigentlich diese Öffnung erfolgen? Wir sind ja immer noch vergleichsweise abstrakt. Also wir haben jetzt gesagt, wir wollen viele einbinden, wir wollen im Unternehmen Leute einbinden, wir wollen externe einbinden. Jetzt mal die Frage, wo soll sowas passieren und wie sieht eine solche Einbindung auch aus? Was ich gemacht habe, was wir gemacht haben, der Kurt und ich, schaut mal bitte, das ist so mehr oder weniger ein klassischer Zyklus für eine Strategieentwicklung oder aber auch für ein neues Geschäftsmodell. Also es geht darum, die Umwelt zu deuten. Dann geht es darum, die einzelnen eigenen Kompetenzen nochmal sich zu vergegenwärtigen. Was können wir hier einbringen? Was sind unsere Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kernkompetenzen? Es geht dann darum, irgendwelche Suchfelder, neue Möglichkeiten zu explorieren. Es geht dann darum, dort gewisse Stoßrichtungen zu fokussieren. Es geht dann um die Strategie, um die letzte Entscheidung, machen oder nicht machen. Es geht dann um die Detaillierung der Strategie und am Ende auch das Umsetzen. Das sind so die klassischen Wegmarken, ist euch alle vertraut, einer Strategie. Was wir hier mal gemacht haben, ist einmal versucht, einmal darzulegen, wo Öffnung eigentlich momentan stattfindet. Ihr seht, die Basis ist überschaubar. Wir haben das ganz am Anfang gemacht, 2010, auf der Basis von 24 Projekten. Projekt heißt hier aber schon was Großes, also Laufzeit ein Jahr. Es ist wirklich eine große strategische Repositionierung eines Unternehmens. Es geht nicht um einzelne Workshops oder Dinge, sondern es geht darum, ein Unternehmen steht an einer Wegmarke und durchläuft einen mehrgliedrigen, mehrstufigen Strategieprozess. Wenn ihr euch dann in der 10-Jahres-Projektion anschaut, die dunklen Flächen zeigen uns, wie stark die Öffnung dort in den 10 Jahren vorangeschritten ist. Ich lasse das mal einen Moment hier. Vielleicht mag mal der eine von euch kommentieren, was ihm auffällt. Wer guckt mal drauf, wer hat eine Idee, was hier so ist. Ihr seht oben diese Stufen, wie ich sie vorgestellt habe, also frühe Phase, Umwelt, Trends und Treiber verstehen, dann die Fähigkeiten und Fertigkeiten nochmal analysieren, einbringen, dann die Überlegung, wohin könnte die Reise gehen, explorieren der Suchfelder. Ihr habt dann mehr oder weniger dann das Bewerten der Optionen, das Herausarbeiten von Stoßrichtungen. Ihr habt dann die Strategieentscheidung, ihr habt dann die Detaillierung, könnte man auch sagen, dann am Ende die Skalierung. Wer möchte mal die einzelnen Füllgrade in diesen 10-Jahres-Projektionen mal kommentieren, was ihr seht und was euch auffällt? Die Mutigen vor. Ich habe hier nur Mutige. Insofern, wer hat Lust dazu? Entschuldigung, ja, das Licht blendet. Bitte.
Für mich auffallend, weil ich habe mir schon die ganze Zeit die Frage gestellt, wer entscheidet. Ja. Und für mich ist hier auffallend natürlich die Strategieentscheidung, dass die anscheinend hier
doch noch von einem kleinen Kreis am Ende des Tages festgelegt werden muss, wenn ich das richtig interpretiere?
Ich darf direkt auf Sie antworten. Also das ist natürlich genau das, worum es geht. Strategieentscheidungen sind nicht delegierbar, sind nicht delegierbare Führungsentscheidungen. Wir sind hier in einem Wirtschaftssystem, da haben wir dafür bestimmte Gremien. Das kann der Vorstand sein oder auch der Eigentümer. Ganz wichtig, was der Kollege sagt, es geht nicht um Demokratisierung des Strategieprozesses. Also es geht nicht darum, Entscheidungen und Verantwortungen plötzlich in eine Crowd zu geben. Es bleibt derjenige, der die Division leitet, derjenige, der möglicherweise auch im Generalstab entscheidet, muss die letzte Entscheidung treffen. Das ist Sache des CTOs. Insofern seht ihr, sehr wichtig, bei der Strategieentscheidung selber haben wir und lassen wir auch keine Öffnung zu. Das ist eine nicht delegierbare Führungsaufgabe. Was aber nicht heißt, dass du dich auf dem Weg zu dieser Entscheidung mit mehreren Impulsen versorgen lässt, vielleicht auch irritieren lässt, weil du sagst, so habe ich es ja noch gar nicht gesehen und ziehe mich zurück. Und deswegen ist der starke CEO heute auch einer, der sich solchen Dingen aussetzt. Also keiner, der sich abschottet, wie früher, vielleicht zwei Leute, beide von West Point, ja, haben genau die gleiche Strategieschule durchlaufen, würden gar keine andere Deutung zulassen, so ist es. Also das ist erstmal ein ganz wichtiges Statement von Ihnen, vom Kollegen. Hier bei der Strategieentscheidung keine Öffnung. Das bleibt, wie es war. Wer mag noch ergänzend was zu den Mustern sagen? Bitteschön.
Ich sehe hier eine sukzessive Wissensakkumulation. Das heißt, Wissen wird akkumuliert, es werden neue Felder geöffnet, die vorher noch nicht klar waren, dass man sie überhaupt öffnet. Dann wird das Ganze verarbeitet und die nächste Stufe begonnen. Also ein sehr intelligenter Prozess zur Strategieerarbeitung.
Ist etwas, was Sie vielleicht besonders, sage ich mal, überrascht hinsichtlich der Öffnungsrate? Also nochmal, ein kleines schwarzes Kuchenstück 2010 heißt, manche haben geöffnet, die Mehrheit der Unternehmen hat aber zu der Zeit dort keine Öffnung zugelassen. Und Sie sehen ja, insgesamt sieht man die Kraft der Öffnung, wie Sie auch sagen, insgesamt nimmt auch die Tendenz zur Öffnung zu. Ist irgendwas dabei, was Sie überrascht, wo Öffnung passiert, oder können Sie es nachvollziehen?
Ja, also was mich hier überrascht, ist die Dauer, die Länge dieses Prozesses. Aber Sie sagten ja vorhin schon, dass es sich um große Strategieprojekte handelt. Ja. Bei einem kleinen Unternehmen kann ich mir das schwer vorstellen, außer man kürzt vielleicht diese Felder. Aber wenn das Ganze über ein Jahr geht, ist das klar. Dann kann man das sehr gut so machen.
Also was wir sehen, was mich damals schon überrascht hat, 2010, ist am Frontend. Also wie will man denn Trends und Treiber verstehen, nur aus der Inside-Out-Betrachtung? Das ist extrem gefährlich. Also wir sind alle biased über unsere Branche. Wir deuten das als Erfahrung, aber das kann auch gefährlich sein, weil Erfahrung natürlich rückwärtsgewandt ist. Also hier würde ich sehr stark für eine Öffnung plädieren. Und wir haben auch mal versucht, die Richtung der Öffnung mit anzuzeigen. Also hier vorne ist insbesondere eine Öffnung nach außen zu empfehlen. Auch bei den Kompetenzen. Hochspannende Prozesse, die wir durchlaufen haben. Unternehmen haben ein sehr klares Verständnis an der Spitze, was sie gut können und was sie nicht gut können. Das ist trügerisch. Geht man eine Stufe tiefer, also verlässt man die Geschäftsführung und geht in den Fachbereich, ändert sich das Bild komplett. Also ein Hauptabteilungsleiter im Vertrieb oder wie auch immer bringt uns andere Fähigkeiten, die er sagt, das macht uns Unternehmen aus, als die Geschäftsführung. Wenn wir diesen Prozess jetzt noch nach außen öffnen, das haben wir getan, gibt es manchmal fast einen Schock. Die Außen sehen dann, was? Das kannst du gut? Nein. Aber schau mal, das ist doch was. Also der öffnet uns die Augen über Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir aus der Innenperspektive vielleicht gar nicht als so interessant ansehen. Das ist die Öffnung nach außen am Frontend, die wir empfehlen würden. Interessant ist auch die Öffnung hier im Prozess. Ja. Wir müssen in der Strategiedetaillierung und in der Umsetzung sehr viel mehr die Kräfte vom Unternehmen in diese neuen Geschäftsfelder bündeln. Das wurde teilweise nicht gut getan. Und auch dort macht es durchaus Sinn, auch diese Wertschöpfungspartner mit einzubinden. Wenn ihr mal schaut, die wirklich großen, disruptiven Geschäftsmodelle heute sind selten Geschäfte, die ihr alleine mit eurer Kompetenz betreiben könnt. In der Regel sind das Modelle, wo ihr auch Fertigkeiten und Fähigkeiten von Fachmann braucht, wo im Grunde diese neue Strategie darauf basiert, dass euer Haus, euer Unternehmen die Fähigkeiten einbringt, ihr aber auch die adäquaten Partner findet oder möglicherweise auch akquiriert, die in diesen Prozess einzubringen sind. Ich habe mal einfach zur Abrundung so ein paar Beispiele eingebracht. Also hier, dass ihr das mal seht, ich blende es mal durch, das ist jetzt so ein Trendradar. Ihr seht, kurz zur Lesehilfe, die Scheiben, das repräsentiert Jahre. Was passiert in der Einjahres-, in der Drei-, in der Fünf-, in der Siebenjahresperspektive? Und ihr seht wieder die einzelnen Trendfelder. Hier mal oben könnte Technologie sein, das könnte Regulatorik sein, also der gesetzliche Rahmen, das könnte Wettbewerb sein, das könnten Kunden sein und so weiter. Ihr seht hier eine interessante Sache. Alles, was gelb ist, sieht das Unternehmen selbst. Also wenn wir solche Trendradare, solche Übungen machen, gibt es immer eine Innenperspektive, also wie ihr und eure Kolleginnen und Kollegen die Zukunft deutet, und es gibt eine Außenperspektive, die ist hier mal in Blau abgebildet. Ihr seht, durch die Kennzahlen, oftmals sehen die Internen Ähnliches, vielleicht sogar das Gleiche wie Außenstehende. Das ist der Idealfall. Ihr habt euch natürlich auch mit der Zukunft beschäftigt. Aber schaut mal hier die Lagepunkte an. Ja? Hier beispielsweise im Trendfeld 4 gibt es zwei Dinge, wo ihr sagt, 4.3, 4.4, sehen wir, alles klar, da kommt was auf uns zu. Nur die Externen sagen, Freunde, ich gebe euch mal eine Adresse im Internet, das ist doch schon da. Also ihr seht, die Technologie oder der Trend 4.3 wird intern und extern gesehen, aber die Zeitlichkeit, die Fristigkeit ist eine dramatisch andere. Aussage ist, wir im Unternehmen tendieren dazu, unbequeme, auf uns zukommende, disruptive Veränderungen eher weit in der Zukunft zu verorten und sind uns manchmal gar nicht darüber bewusst, ja, wie nah das ist. Ganz konkretes Beispiel, wir haben gearbeitet in St. Gallen für Gallus im Etikettierdruckbereich. Ja. Wir haben so ein Trendradar gemacht, ist ja alles schön, der stand irgendwann in der Schublade verschwunden, hat sich keiner drum gekümmert. Plötzlich kommt der Anruf aus Heidelberg, ich war in Amerika, damals gesehen. Da haben sie gesehen, dass irgendwelche Startups in der Lage sind, nicht mehr nur aufs Etikett Papier zu drucken, sondern direkt auf das Medium, auf die Glasflasche, auf die PET-Flasche. Also das ist genauso ein Beispiel. Die Technologie hatte man gesehen, aber plötzlich kommt dann der Realitätscheck. Man war draußen und das, was man in 5 oder 7 Jahren in der Zukunft wähnte, steht plötzlich vor der Tür und dann geht's los. Also hier mal ein Beispiel, wie man so Open Strategy ganz konkret an einem Werkzeug in einer frühen Phase anwenden kann. Wir empfehlen, solche Trendübungen nicht mehr intern zu machen. Die sind wichtig, aber wenn ihr das interne Bild erarbeitet habt, dem auch ein externes Bild entgegenzustellen. Hier nochmal das Beispiel, was ich angedeutet hatte mit der Kompetenzbetrachtung. Auch hier sehr schön an dem Bild. Also ihr seht euch als sportlich durchtrainierten Adonis, ja, von euren Fertigkeiten. Aber wenn man das mal im Spiegel von Externen beleuchtet, sind vielleicht die Fähigkeiten, von denen ihr sagt, die sind einzigartig, vielleicht wirklich differenzierend. Am Ende hält dann dieses Urteil nicht stand und man kommt zu einem ganz anderen Urteil, wenn man mal Eigenbild und Fremdbild einander gegenüberstellt. Schließlich, das überspringe ich mal, hier seht ihr mal einen Zyklus, dass das, wovon wir hier sprechen, Open Strategy, nicht nur am Frontend ist. Das ist jetzt ein Beispiel für einen wirklichen offenen Entwicklungsprozess für eine neue Strategie. Es ist ein Unternehmen im Bereich Nutzfahrzeuge. Das ist der größte Achsenhersteller, den wir in Europa haben. Das Unternehmen wollte unbedingt ein digitales Geschäftsmodell, was man eben auch hatten. Das ist ein digitaler Spanngurt. Also diejenigen, die in der Logistik sind, ein Spanngurt befestigt Ladung auf dem Trailer Heute ist das, oder bislang war das, ein manueller Spanngurt. Wir haben gesagt, pro Trailer muss es einen digitalen Spanngurt geben. Du siehst dann auf dem iPhone hier sehr schön, was mit der Ladung ist. Du kannst dann die Ladung auch direkt über das iPhone mit einem Protokoll dann im Prinzip auch übergeben mit der Wechselbrücke. Also das ist so ein Beispiel. Und ihr seht sehr schön, wie dieser Prozess war. Das Unternehmen hatte keine Ahnung, wo es ein digitales Geschäft finden könnten. Also wir waren beauftragt zu sagen, ihr könnt hingucken, wo ihr wollt. Wäre schön, wenn es irgendwie mit uns einen Anknüpfungspunkt gibt. Ihr seht, wie viel extern hier eingebunden war. Dann wurden immer klarer, es könnte was mit Ladungssicherung sein, es könnte was hinten im Laderaum sein. Wir haben gearbeitet mit Versicherungen, dass wir verstehen, wie wird Ladung versichert, wo ergeben sich Transportschäden. Wir haben mit der Polizei zusammengearbeitet, mit der Zulassungsbehörde. All das ist Open Strategy. Also ihr seht hier sehr schön, wie der Prozess von der frühen Phase immer wieder illustriert, damit man versteht, ja, was sind die wirklichen Nützlichkeiten. Ihr seht, hier oben ist eine ganz frühe Zeichnung von einem unserer Designer, wie so ein Gurt aussehen könnte. Und hier hinten seht ihr die Prototypen. Und jetzt ist das ein wirklich großes Geschäft. Also die digitalen Spanngurte haben dann den Innovationspreis gewonnen hier. Ich glaube, 2018 war es und sind damit eben in die Welt der LKWs gekommen. Also ich zeige euch das Beispiel, weil es ein schönes Beispiel dafür, wie Unternehmen den Open-Ansatz nutzen, um sich zu bewegen und dann unter Einbindung vieler Experten, auch potenzieller Kunden oder Nutzer, sich in diesem offenen Prozess sehr schnell und am Ende auch sehr erfolgreich bewegt haben. Das ist nochmal ein Beleg für die These, die ich eingangs sagte. Der Ansatz ist umso stärker, desto mehr ihr euch wegbewegen wollt aus dem heutigen Kern eures Unternehmens hinein in neue Geschäfte und Geschäftsfelder. Vielleicht als vorletzter Punkt, und dann können wir gerne mal in die Diskussion gehen, wovon hängt denn der Erfolg bei Open Strategy ab? Also ein bisschen habe ich euch jetzt mal die Philosophie geteilt. Gibt es jemand von Ihnen, von euch, der so eine Idee hat, was könnten Erfolgsfaktoren sein, wann das funktioniert und wann es nicht funktioniert? Gibt es da Meinungen? Woran machen wir es fest? Wann funktioniert das? Was könnten Risiken sein? Was könnten Hindernisse oder umgekehrt auch Erfolgsfaktoren sein? Eine Idee? Frage euch alle. Woran könnte es liegen? Keine Idee? Klappt das immer? Bitte.
Ja, ich denke, das Prozessdesign ist ausschlaggebend und auch die Zeitdauer, dass das richtig gemanagt wird und auch wie weit ich öffne, wen ich alles mit einbeziehe. Ich meine, ich sehe das auch, wenn man beispielsweise vorab einer Strategie, eine strategische Marktforschung beauftragt, ist das ja auch in gewisser Weise eine Open Strategy und ein ganz wesentlicher Input. Und ich finde da Ihren Ansatz hervorragend, dass das geöffnet wird, weil oftmals sind auch Leute, die Strategien erarbeiten, nicht so erpicht, wenn man ihnen sagt, wir brauchen eine strategische Marktforschung, weil das kostet alles Geld.
Sehr gut. Gibt es weitere Dinge? Wo könnte es scheitern oder was könnten Faktoren sein, die diesen Prozess eher begünstigen oder eher nicht? Wer hat noch Ideen? Christoph.
Also ich glaube, es liegt vor allem daran, ob sich das Management mit dem Gedanken anfreunden kann, Open Strategy zu machen, oder ob sich der Eigentümer damit identifiziert. Wenn das nicht gegeben ist, wird es auch nicht funktionieren.
Punkt parken wir mal. Wichtiger Punkt. Ich möchte noch gerne zwei, drei Dinge sammeln. Wer hat noch eine Idee? Also wir haben hier schon zwei sehr schöne Statements gehört, die ich beide wirklich zu 100% oder 150% unterschreiben kann. Gibt es noch eine Idee, woran das scheitern könnte, was da vielleicht aber auch förderlich ist? Eine Idee.
Ja, in der Motivation der Mitarbeiter.
Super. Und wie könnte es aussehen? Ja, Punkt ist gut. Führen Sie es mal aus. Wo könnte das Beschleunigende oder aber auch das blockierende Element sein?
Ja, es geht um den Reifegrad im Unternehmen. Ja. Sehr schön. Also wie offen ist das Unternehmen? Wie offen sind die Mitarbeiter, um wirklich mitzumachen?
Super Punkt. Genau. Ganz Punkt. Weil alleine kannst du nicht öffnen. Ja, die müssen da schon irgendwo die Philosophie verstehen und das gern machen. Also wir hatten Situationen, ja, wo dann die Mitarbeiter zugemacht haben, die fühlten sich belehrt von den Externen und haben gesagt, die verstehen unser Geschäft sowieso nicht. Warum soll ich mir von dem was sagen lassen? Ich mache das seit 15 Jahren. Ja, bleibt mal bitte vom Hof. Ja. Also ein ganz wichtiger Punkt, komm gleich dazu. Vielleicht noch eine Wortmeldung, gibt es noch eine Idee aus der Gruppe? Ja, gerne. Da kommt das Mikro. Entschuldigung.
Das Alter der Mitarbeiter. Was meine ich damit? Die Elternmitarbeiter sind gewohnt, Wissen für sich zu behalten, um eben Stärke zu zeigen, um sich eben abzuheben. Das war früher so üblich. Die neuen Generationen, die sind gewohnt, Wissen zu teilen, zu scheren. Die sind ganz offen für diese Themen, alles weiterzugeben. Und darum ist natürlich ein großer Unterschied, ob das Unternehmen Startup ist, das sehr jungen Mitarbeitern besteht, oder eben aus uns älteren Mitarbeitern.
Super. Ich glaube, hier war noch eine Wortmeldung. Danke, guter Punkt.
Also mir scheint bei der ganzen Vorgehensweise das Thema Führung ein großes Problem zu sein, eine echte Herausforderung. Vorher, wenn ich der Chef bin, habe ich die Peitsche in der Hand und alle tanzen nach meiner Pfeife, aber das ist doch eine echte Herausforderung bei so einer Vorgehensweise.
Absolut. Und ich kann Ihnen nur sagen, mancher CEO empfindet es auch als Schwächung, dass er sagt, warum soll ich mir in meine Aufgabe, in meinen vorbehaltenen Bereich überhaupt reinsprechen lassen. Ich spreche nicht von rein regieren, zunächst mal nur reinsprechen lassen. Schauen wir uns mal die Punkte an. Also alle Punkte, die Sie genannt haben, die ihr genannt habt, sind entscheidend und die kommen auch vor. Lass uns gerade mal die 5 Punkte anschauen, weil ich glaube, das hilft auch nochmal was machen. Also als ersten Punkt, und da knüpfe ich genau an den Punkt an, ich habe es mal genannt, wir haben es mal genannt, der Geist an der Spitze. Also wenn man einen Unternehmenslenker, einen CEO, einen President, einen Eigentümer haben, der partout sagt, ich will das nicht, ich kann das nicht, das war nie so, das wird auch nicht so sein, dann wird es schwer. Also dann hat es eigentlich keinen Sinn, das zu machen. Denn selbst wenn der Prozess geöffnet ist, würde er die Ergebnisse aus dem Prozess niemals akzeptieren und niemals als positive Irritation einpreisen bei seiner Richtungsentscheidung, bei der strategischen Letztentscheidung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte euch mal ein Beispiel machen, vielleicht bleibt das dann in Erinnerung, aber der Punkt ist eigentlich klar. Ich komme gleich dazu. Als Beispiel möchte ich gerne das Unternehmen Goldcorp anführen. Ist kein deutsches, kein österreichisches, kein Schweizer Unternehmen. Das ist ein Mining-Unternehmen in Australien, in Kanada. Das Unternehmen ist in sehr schwerem Fahrwasser, das Exploitations- und Explorationsergebnis ist schlecht, also sie finden keine weiteren Goldadern, die sie ausbeuten können. Und in dieser Situation schlägt der CEO dort, der McEwan, vor, was wäre denn, wenn wir unser geologisches Wissen, unsere Kenntnisse, in welchen Formationen sich eigentlich Goldvorkommen höchstwahrscheinlich finden lassen, wenn wir das mit der Öffentlichkeit teilen, wenn wir im Grunde die Crowd, Außenstehende, einladen, auffordern, mal sich Gedanken darüber zu machen, wo denn wir noch Gold finden können. Das haben sie getan. Ihr seht das hier. Es kamen Vorschläge aus der ganzen Welt, wie wir geschrieben haben, von Geologen. Es kamen Vorschläge hier von Studenten, Beratern, Mathematikern. Interessant ist erstmal der Prozess. Und interessant ist auch der Gedanke, der am Ende dann wirklich zu Gold wurde, ja, kam von diesem Nick Archibald. Und der war in einem ganz anderen Geschäft tätig. Der hat, wie ihr es hier seht, ja, in der 3D-Computer-Simulation gearbeitet. Und er hat einfach eine Fertigkeit ins Unternehmen gebracht, was dann extrem wirksam war, um Goldquellen zu identifizieren. Warum zeige ich euch das Beispiel? Zunächst mal ist das Beispiel nochmal ein schöner Beleg, was ich eingangs sagte. Es macht manchmal schon Sinn, Gedanken aufzugreifen, die nicht aus eurem Hause kommen und nicht nur aus eurer Branche, sondern das nennen wir Cross-Fertilization, also das Befruchten über Branchengrenzen hinweg. In unseren Projekten haben wir immer wieder Nicht-Branchen-Zugehörige, die trotzdem akzeptiert werden und die einen guten Beitrag für die Strategie leisten können, obwohl sie eben nicht im Chemieunternehmen 20 Jahre Chemiehintergrund haben oder beim Automobilzulieferer 15 Jahre in der Zuliefererbranche waren. Das ist das eine. Aber das Beispiel hier, und wir sind ja bei den Erfolgsfaktoren, das ist ein Beispiel für einen Geist an der Spitze, der bewusst gesagt hat, lasst uns öffnen, lasst das zu. Also, dass ihr das nochmal im Grunde abspeichert. Wo dieser Geist fehlt, wo man also Sorge hat, wo einem das vielleicht nicht geheuer ist, diesen Prozess aufzumachen, dort macht es keinen Sinn, mit Open Strategy zu beginnen. Da ist dann das Instrumentarium zu schwach und wird immer wieder gegen die Meinung der Top-Führungskraft laufen. Insofern, remember diesen Rob und remember Goldkorb, Geist an der Spitze. Das Zweite, ihr hattet es gesagt, ist Ihr Punkt, die Bereitschaft der Organisation, sich zu öffnen. Selbst wenn der Geist an der Spitze vorhanden wäre, das sagt mir, machen so einen offenen Prozess. Wenn es Widerstände gibt, Sorgen, Ängste, wenn sich die Abteilungen in eine Wagenburg zusammenziehen und sagen, nee, wir wollen das machen, wird es ganz schwierig. Ja. Man kann dem entgegenwirken, aber wir hatten Projekte, wo die Unternehmen extrem sorgsam dann waren und sich zurückgezogen haben und diese Öffnung bewusst dann verhindert haben. Insofern, die Bereitschaft, sich zu öffnen, ist entscheidend. Der nächste Punkt, Sie hatten das gesagt, es gibt sehr viele Werkzeuge, Trendradar, offene Kompetenzanalyse, Kill the Concept, Nightmare Competitor. Also wir haben eine Fülle an Werkzeugen entwickelt, die an den einzelnen Stufen des Strategieprozesses helfen, diesen Prozess zu öffnen. Hier, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Das ist wie ein Werkzeugkasten. Also wenn du im Prinzip ein Loch in die Wand machst, ja, brauchst du dazu einen Bohrer. Da ist nicht unbedingt der Gabelschlüssel das richtige Instrument. Und genauso ist es hier. Also wir sind mittlerweile in unseren Erkenntnissen so weit, dass wir sehr dezidierte Modelle, Werkzeuge haben. Und diese Werkzeuge passen dann auch auf besondere Herausforderungen. Das ist ganz wichtig, weil sonst geht der Prozess nach hinten los. Das können wir überspringen. Was hier passiert. Ups. Und das Letzte, was mir ganz wichtig ist, Zugänge. Und das ist so ein Stück weit einfach der kritische Erfolgsfaktor. Ein KMU, ein mittelständisches Unternehmen, hat in der Regel schon entlang der Supply Chain gewisse Kontakte. Aber es tut sich schwer, diese Nicht-Branchen-Kontakte, diese Impulse ins Unternehmen zu holen. Deswegen schreiben wir Zugänge, Zugänge, Zugänge. Also die Qualität von dem Open Approach korreliert nicht nur mit den Werkzeugen, sie korreliert natürlich auch mit dem Wissen, das du einbinden kannst, mit den Zugängen zu Experten aus den unterschiedlichen Kreisen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und den haben wir hier mal abgebildet. Also wir versuchen das mit 6 Clustern, um Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel zu geben. Also wir haben Experten, die haben einen reinen technologischen Hintergrund. Das sind also Experten, die sind in einem Fertigungsverfahren, die sind in einer sonstigen Technologie tief drin, so tief, dass ihre Frau zu Hause das einfach nicht mehr hören kann. Insofern freuen die sich, wenn die in die Projekte kommen und ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen können. Das ist der technologische Zugang. Oftmals ist es aber auch wichtig, Marktexpertise zu haben, auch bei den KMUs wieder. Ihr könnt euch nicht wie ein Großunternehmen einen Unternehmensteil leisten, der Market Intelligence macht, der also immer wieder verschiedene Märkte screent. Das ist einfach für Großunternehmen möglich, für mittelständische Unternehmen ist das sehr schwierig. Hier sagen wir, wir brauchen Marktexperten, also Kolleginnen und Kollegen, die wir einbinden, die die Zielmärkte kennen, die verstehen, was sind die Basis-Leistungs-Begeisterungsanforderungen, um in diesen Markt überhaupt reinzukommen. Wir haben dann immer wieder dabei Vertreter aus der Startup-Szene. Wir unterhalten ein sehr großes Netzwerk weltweit von den Startups. Weniger inhaltlich, viel mehr über den Aspekt der Agilität, wie die rangehen, dass die im Prozess durchaus bereit sind, mal einen Gedanken zu verwerfen, sagen, da kommen wir nicht weiter, wir müssen das ganz anders machen. Also dieses, man nennt das Pivotieren, also diese Agilität gedanklich ist wichtig im Prozess. Drum haben wir diese Entrepreneure und Startups mit eingebunden. Wir haben ein großes Cluster an Digitalisierungskolleginnen und Kollegen, die im Grunde alles digitalisieren wollen, weil auch das ist ein guter Gedanke, der uns hilft insgesamt, in der Strategie weiterzukommen. Und schließlich suchen wir uns dann immer noch vor- oder nachgelagerte Partner in der Wertschöpfungskette, dass wir sehr genau verstehen, ja, wie tickt denn das neue Geschäft, wie tickt denn die Strategie in den Märkten. Und ein Cluster habe ich bewusst ausgelassen, oben links, das sind für uns die Lateral Thinkers. Das sind in der Regel Leute mit technischem Hintergrund, Leiter der F&E-Abteilungen, CTOs, die von dem Zielmarkt sehr wenig verstehen, die aber ein hohes Abstraktionsvermögen haben. Die sagen, wenn ihr diese Herausforderung lösen wollt, sowas habe ich schon in der Industrie gesehen und in der. Also das sind Leute, die diese Transferleistung erbringen können aufgrund ihres Erfahrungsschatzes. Also die haben nicht den Stallgeruch ihrer Branche, aber wenn ihnen klar wird, was die Herausforderung ist, sind die extrem gut, um dann den Analogieschluss zu fahren und im Grunde das Wissen, was in anderen Branchen in einer solchen Situation bereits vorhanden ist, dann in eurem Unternehmen zu nutzen. Und daraus stellen wir dann im Prinzip die Teams zusammen, dass ihr mal hier einen praktischen Punkt seht. Also das war jetzt ein größeres Projektthema im Unternehmen. Ihr seht ein paar mit den roten Heiligenschein, die kommen von uns, die haben im Grunde Kenntnis über die Methoden, über die Prozesse, die sind einfach geschult in solchen Dingen. Und all die in der violetten Farbe, seht ihr, sind handverlesene Experten, die entweder nur punktuell, aber in diesem Projekt auch über eine längere Zeit mit dem Projektteam des Unternehmens zusammengearbeitet haben. Also das ist im Grunde jetzt mal so ein Open Strategy Projekt, wie es im Grunde dann in der Praxis aussieht. Interne, also eure Teams, arbeiten mit einem Handvoll von Begleitern von uns zusammen, die im Grunde die Werkzeuge verstehen, den Prozess verstehen, und dann reichert man gemeinsam das Ganze an mit externer Expertise. Schließlich, ich komme zum Schluss, nochmal ein Beispiel, wie man sehr schön in Open Strategy einfindet. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wir nennen das der Nightmare Competitor Approach. Hier seht ihr mal von großen Unternehmen, das ist der Dr. Freund, der war bei Procter & Gamble und er erzählt so aus seiner Strategie- und Innovationsarbeit. Also wir haben immer wieder Wettbewerber uns angeschaut, wir haben Produkte von Wettbewerbern genommen, haben die zerlegt, haben darüber nachgedacht, haben viel auch geschaut, was machen die anderen. Aber am Ende, sagt er hier, wurden wir plötzlich angegriffen aus einer Richtung, die wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten. Und dieser Angriff hat doch sehr, sehr weh getan. Das haben wir uns zu Herzen gemacht und haben daraus ein offenes Tool gebaut, mit dem wir eigentlich sehr gerne solche offenen Strategieprozesse beginnen. Das kann man auch im kleineren Rahmen machen. Ich spreche jetzt nicht von Riesenübungen, sondern das alles ist durchaus kompatibel, auch mit mittelständischen Unternehmensstrukturen. Wir haben gesagt, wenn eine Disruption kommt, sieht man die in der Regel erst so spät, dass man kaum mehr agieren kann. Das ist also ein Muster, was wir in Österreich, Deutschland, der Schweiz immer wieder sehen. Also man sieht lange die disruptive Bedrohung nicht. Und wenn man sie sieht, ist die Reaktionszeit nur noch sehr kurz. Und wir wollten hier ein Tool bauen, dass wir sagen, schaffen wir es, dass ihr alle den Wettbewerber, der vielleicht euch in 5, 6 Jahren gefährlich wird, vielleicht sogar vom Markt verdrängt, können wir den heute schon irgendwie treffen. Das ist also dieses Disrupt yourself before others do. Also versuch mal, bevor es dann Wirklichkeit wird, diesen schlimmen Fall der eigenen Disruption zu antizipieren und damit umzugehen. Was ich meine ist, wir bilden gemischte Teams von eurem Unternehmen, von den Experten, und diese Teams bekommen den Auftrag, baue ein Produkt, baue ein Geschäftsmodell, das es heute noch nicht gibt, aber wenn es gibt, hätten wir mit unserem heutigen Leistungsportfolio erhebliche Probleme. Also wir bauen im Prinzip den Disruptor in dem Prozess. Das geht nur offen, weil selber sieht man den Disruptor nicht. Das ist dann im Grunde das, was wir den Nightmare Competitor nennen. Also ein nicht existierender Wettbewerber, der im Grunde von diesen Teams gebaut wird. In der Regel laufen wir mit 3 Teams gegeneinander. Das macht richtig Spaß. Das sind 2 Tage intensive Arbeit. Und nach den 2 Tagen werden dann diese Geschäftsmodelle präsentiert nach dem Motto, schaut euch mal dieses Geschäftsmodell an. Wenn das kommt, sind wir tot. Oder das Zweite und das Dritte. Das ist eine extrem wertvolle Übung. Nicht destruktiv. Es geht ja nicht darum, euch das Unternehmen zu zerstören, sondern es geht darum, daraus dann die Ableitungen zu treffen. Das ist auch die letzte Folie. Wenn ihr den Disruptor kennt, früh kennt, habt ihr viel länger Zeit, mit dieser Disruption umzugehen. Vielleicht Abwehrstrategien zu entwickeln. Wie können wir vermeiden, dass es zu dieser Disruption kommt? Das ist aber eher der langweilige Fall. Viel cooler ist der Fall, dass man sagt, okay, wir haben jetzt verstanden, wie wir angegriffen werden. Wir könnten das eigentlich selber. Lasst uns den Disruptor im Grunde in uns selbst bauen. Also, dass man im Prinzip selbst zum eigenen Disruptor wird oder noch schöner gelingt nicht immer. Vielleicht haben wir sogar noch zusätzliche Gedanken, wie wir den Disruptor noch ein Bein stellen können. Und das haben wir in unterschiedlichsten Konstellationen gemacht. Hier seht ihr mal so ein paar Beispiele, was das sein könnte. Ich greife mal hier mal irgendeins raus, also steht jetzt nicht drauf. Zum Beispiel Faber-Castell, ihr werdet das kennen, ein altehrwürdiges Unternehmen, was weiß ich, 400, 500 Jahre Tradition hat und in hochwertigen Schreibgeräten ist. Wir haben mit denen so Nightmare Competitor gemacht und wir hatten da Leute von der ganzen Welt eingeladen, werde es nie vergessen. Und da haben wir dann irgendwann gesehen, dieses Unternehmen ist einfach im Stift und im Papier verhaftet. Also ihr alle lacht darüber. Es gibt die Digitalisierung. Wir werden irgendwie bald auf andere Medien schreiben. Heute schon kann man auf Wände schreiben, wie auch immer. Das alles ist irgendwie an dem Unternehmen komplett vorbeigegangen. Also der Disruptor hieß Paperless Paper. Also was ist, wenn das Papier nicht mehr Papier ist, worauf wir schreiben? Und ich werde das nie vergessen, als dann die MIT Media Lab war dabei, als sie dann präsentiert haben, das war schwere Kost für das Top-Management, für das damalige Top-Management von Faber-Castell, sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich den Externen vollkommen klar war, dass die Welt sich total ändern wird, ja, dass es sicher noch Schreibgeräte gibt, aber dass das Medium vielleicht nicht mehr Papier ist, das war frappierend. Das ist so ein Beispiel. Hier seht ihr ganz andere, was wir gemacht haben. Adidas haben wir die Speed Factory aufgebaut, auch auf einem Ansatz von einem Nightmare Competitor. Also ihr seht, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Unternehmensgrößen ist eine sehr, sehr fruchtbare Übung, um mal diesen Open-Ansatz überhaupt mal als der Philosophie zu verstehen, was es bringt, nicht nur selbst über die Zukunft nachzudenken, sondern diesen Prozess zu öffnen und im Grunde auch mit Experten zu sprechen, die nicht aus der eigenen Industrie kommen, sondern uns mit Impulsen versorgen, die wir selbst so nicht denken können. Hier seht ihr nochmal das Buch. Jetzt bin ich eigentlich soweit fertig. Jetzt bin ich gerne bereit, mit Ihnen mal in den Diskurs zu treten. Jetzt habe ich doch viel gesprochen. Also es gibt dieses Buch und wer Lust hat, soll noch mal reinschauen. Wenn alles gut gegangen wäre, hätte der Kurt für jeden von euch so ein Buch mitgebracht. Das tut mir jetzt leid, das holen wir aber irgendwie nach. Ist auch gut zu lesen. Das Buch ist voller Beispiele. Wie gesagt, soll kein besserwissendes Buch sein, sondern soll ein bisschen Lust machen, das mal auszuprobieren, weil ich glaube, man gewinnt an der Sache und man verliert wenig. Und das ist aus unserer Sicht einfach ein sehr nützlicher Ansatz, ein sehr integrativer Ansatz, ein Ansatz, der uns einfach hilft, mit Disruptionen umzugehen. Und ein paar von euch werden den Gary Hamel kennen, ist ein ganz wichtiger Denker, auf dessen Niveau sind wir längst nicht. Aber selbst der Gary hat gesagt, ein tolles Buch und hat Spaß gemacht, mal reinzuschauen. Insofern also mein Auftrag hier und mein Anliegen ist eigentlich, euch auch ein Stück weit einfach zu öffnen, für diesen Open-Ansatz. Versucht es klein, ihr müsst dann nicht gleich die ganze Strategie umbauen, macht einfach mal ein kleines Geschäftsfeld oder denkt mal über Nightmare Competitor nach oder macht ein Kill the Concept, dass ihr sagt, wir nehmen mal eine unserer Strategien und lassen die einfach mal beschießen durch die Externen, um zu verstehen, wie das Ganze geht. Also da gibt es tolle Formate, tolle Sache. Ich möchte einfach euch die Scheu nehmen und auch die Sorge, ihr geht auf jeden Fall bereichert aus so einer Übung raus. Versucht es aus, es wird euch wirklich weiterbringen. Also wir sind echt froh, dass wir was gefunden haben, was wirklich nützlich ist und wo man auch keine hohen Einstiegshürden hat. Insofern, wenn der Geist an der Spitze das zulässt, nehmt die Möglichkeit und probiert selber mal aus. So viel mal der offizielle Teil. Jetzt gerne mal Diskussion und vielleicht auch mal ein paar Reflexionen und Kommentierungen von Ihnen, wie es euch geht bei der Strategiearbeit, ob ihr schon so weit seid, ob ihr selbst schon Erfahrungen habt im Öffnen. Also wer immer mag, ist jetzt herzlich eingeladen, mal was zu sagen. Mal Hände hoch, gibt es schon jemand, der so einen offenen Prozess in seinem Unternehmen oder auch einen teiloffenen Prozess durchlaufen hat? Das würde mich interessieren. Wo ist Strategie nicht mehr nur Agenda des Geschäftsführers, des CEOs oder des Presidents oder des Eigentümers? Wer hat schon mal Erfahrungen mit Öffnung gemacht? Wer mag mal seine Erfahrung auch teilen? Ist kein Muss. Wollen Sie mal kurz schildern? Was? Ja, gerne.
Okay. Ich bin auch der erste Referent, der die Fragerunde selber öffnet und selber führt. Das ist ja ausgezeichnet.
Das habe ich ihn disruptiert. Ich bin sein Nightmare Competitor. Ja, alles gut. Nein, machen Sie bitte. Nein, bitte.
Ja, also Ich bin in einem größeren Unternehmen und bin in einem Bereich drin, der Designentwicklung beinhaltet eigentlich aus dem Design, aber meine Entwicklung war eigentlich aus einer Kollegenschaft heraus, dass man zu einem neuen Produkt kommt. Und das war irgendwie auf irgendeine Art und Weise von unten nach oben, das war überhaupt nicht Strategie. Und es ist Stück für Stück über ständiges Dranbleiben und immer wieder auch über Abteilungshürden hinauszugehen, so dass das Produkt selber und ich glaube auch die Art und Weise, wie man dran geblieben ist, also die Abteilungsleiter mitzunehmen, dann hat das Bewegung ins Spiel gebracht. Und ich nehme jetzt immer mehr wahr, dass man eine Bereitschaft hat, von unten her oder von verschiedenen Bereichen her sich zu öffnen. Super. Nur, dass es immer wieder eben, es braucht dieses Mindset. Und ich bin der Meinung, das ist so ein Spiel zwischen, ich nenne es jetzt einmal ganz böse, autoritätshörigen Denken und Fühlen auch. Ich finde auch ganz sehr viel Fühlen. Und eben Selbstverantwortung, aber auch an gewissen Stellen in den Positionen, wo Verantwortung verankert ist, diese auch wahrzunehmen. Und dieses Spiel, merke ich, ist so in Bewegung, gerade weil die Zeit sich so verändert. Also das ist so meine Erfahrung.
Jetzt gebührt aber eben das
Open Approach. Bitte.
Es waren noch Wortmeldungen. Gerne. Also wer mag, also vielen Dank.
Also Sie sammeln die Wortmeldungen und dann gehen wir durch, oder
wie? Ja, hätte ich gesagt. Hätte ich gesagt. Es gab noch zwei Wortmeldungen, würde ich gerne hören. Gerne.
Du besitzt mir einfach auf die Seite.
Ja, Holger Streitz, Firma Lipa, wir haben mit euch, ich glaube, du warst nicht dabei, aber wir haben mit euch auch diesen Nightmare Competitor durchgeführt. Und es gab grobe Ideen, wir hatten drei Themen und hatten auch diese Öffnung nach innen und einige Experten von außen. Interessant war für mich zu beobachten, auch wie Leute aus dem Controlling plötzlich bei dem Thema Geschäftsmodell Innovation zur Höchstform aufgelaufen sind. Also es waren schauspielerische Fähigkeiten inklusive. Ein Thema haben wir weiter verfolgt, aber wenn ich diesen Vortrag heute noch mal so ein bisschen verinnerliche, wäre auch mehr drin gewesen. Aber wir haben es probiert und es war eine Erfahrung, die eigentlich auch noch nachwirkt bei einigen, die dabei waren. Aber es spornt mich der Abend heute an, nochmal das Thema mitzunehmen. Danke.
Hallo.
Hallo.
Ich bin von EMI Österreich. Und bei uns war das eigentlich ganz interessant, weil es genau der umgekehrte Fall war. Wir haben über 25 Jahre lang einen Chef gehabt, der das genau so gemacht hat, der die Strategie in seinem Büro gemacht hat und das noch einfach auf die durchschnittlich 50 Mitarbeiter heruntergebrochen hat. Und jetzt haben wir einen neuen Chef gekriegt, der genau diesen Open Approach fordert, fährt. Und die Mitarbeiter sind maßlos überfordert mit dem. Also es ist umgekehrt. Wir haben jetzt an der Spitze jemanden, der sagt, hey, bringt es euch mit ein. Und die Mitarbeiter sind wie so, so erstarrt, weil sie gar nicht wissen, wie sowas funktioniert. Also das ist so der umgekehrte Ansatz von dem, was Sie beschreiben, dass es oft an der Spitze fehlt. Und bei uns ist so, bei uns fehlt es bei den Mitarbeitern. Also das ist ganz interessant, so der umgekehrte Fall.
Darf ich dazu noch Anmerkungen machen? Also wir haben selten bei uns den Fall, dass mir ein Unternehmen, was bisher sehr geschlossen Strategiearbeit verrichtet hat, wir dann komplett öffnen. In der Regel ist der Prozess so, dass irgendjemand was liest, einen Vortrag hört und sagt, das ist ein interessanter Gedanke. Aber in der Regel kriegen wir dann irgendein kleines Thema, dass man sagt, können wir mal eine strategische Entscheidung. Das kann eine Internationalisierungsentscheidung sein, das kann die Ergänzung von einem Produkt um eine Servicekomponente sein, dass man im Grunde erstmal lokal diesen Open Approach mit ausgewählten Mitarbeitern und Mitarbeitern macht. Auswahlkriterium ist weniger Hierarchie, sondern genau das, was Sie sagen, sondern die Bereitschaft, sich auf solchen Prozess einzulassen. Ja, im Grunde, das ist ja auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ganz neue Herausforderung, nämlich in diesen Prozess eingebunden sein. Nicht nur irgendwo am Ende der Strategie zu hören, was wir jetzt tun und dann mitzumachen oder auch nicht mitzumachen, sondern das ist gut. Also in der Regel ist es bei uns so, wir setzen so einen Impuls, dann kommt es zum Gespräch und dann wird uns im Prinzip ein Bereich, ein neuer Bereich oder eine Themenstellung gegeben, um mal in einer Art Testumgebung das mit einigen zu machen. Weil den Punkt kann ich sehr wohl nachvollziehen. Wenn du gewohnt bist, im Grunde zu folgen und nicht partizipativ zu formen, ja, ist das ein Riesenschritt für jemanden, der das erste Mal tut. Also ein sehr glaubwürdiger und von mir auch selbst erlebter Moment. Also ja, ist so. Jetzt will ich aber hier dem Moderator auch.
Ja, da gibt es noch eine Frage oder einen Kommentar, wenn ich darf.
Entschuldigung.
Genau, kurz, mich würde interessieren, die Einbeziehung. Erstens glaube ich, dass es speziell für gut aufgestellte Unternehmen schwierig ist, sich zu öffnen, wenn die Kultur da ist, wenn die Prozesse geregelt sind, da durchaus mit aus der Not heraus, weil man nicht viel intern hat, muss man externe dazu beziehen. Ich habe auch herausgehört, dass vieles Öffnen nach innen verstanden wird, aber ich glaube, Sie betonen vor allem auch das Externe, also man braucht von weiter her. Das ist nochmals eine Herausforderung. Da hätte auch noch die Frage, wie erfolgt die Zusammenarbeit? Sind das dann die Externen bleiben, die bis zur Umsetzung? Ist auch für diese Leute, glaube ich, eine Herausforderung, weil ein Berater will ein Mandat, ein Projekt definieren und das widerspricht auch teilweise dem Ansatz.
Ist so. Also es sind jetzt eine Menge Fragen in den Worten. Nein, ist ja gut. Ich will erst einmal auf den Aspekt der Öffnung eingehen und dann gern auch nochmal auf diesen Beratungsaspekt. Also in der Tat, ich sehe die Öffnung nach innen, aber ein Stück weit auch als Voraussetzung für eine Öffnung nach außen. Also wenn du nach innen es nicht schaffst, verschiedene Abteilungen oder verschiedene Kolleginnen und Kollegen in den Prozess einzubinden, wird es schwierig, die Öffnung nach außen zu machen, diese Feststellung. Also in der Regel geht sogar der Prozess so, dass man erstmal nach innen öffnet und dann partiell auch Bilder von außen einholt. Erste Aussage. Zweite Aussage, ich spreche immer von Externen. Die Externen sind aber nicht die gleichen in der frühen Phase wie entlang des Prozesses. Vorne, wenn es darum geht, Dynamiken, Trends und Treiber zu verstehen, brauche ich sehr breiten Einfluss. Da brauche ich Leute, die aus unterschiedlichsten Blickwinkeln, Regulatorik, Märkte, Konsumenten, uns helfen zu verstehen, was passiert. Desto weiter wir im Prozess sind, ja, desto höher wird der Anteil von Vertretern, also Expertinnen und Experten, die aus dem Zielmarkt kommen. Also wir haben ja dann schon eine Vorstellung, wohin die Reise geht, sehen vielleicht ein Segment, sehen eine Lösung, wissen halt jetzt nur noch nicht, schaffen wir es mit unserem Produkt in diesem Markt, weil wir ja vielleicht in diesem Feld gar keine Historie haben. Da kennt uns vielleicht gar niemand, da haben wir nicht die angestammten Kunden, die wir in unserem Kerngeschäft haben. Also ich spreche von Externen, aber die Zusammensetzung der Externen und deren Hintergründe ändert sich sehr stark entlang des Prozesses. Laterales Denken, Öffnung, Heterogenität, am Anfang des Prozesses und dann immer stärkere Marktbezug zu den Zielmärkten, wo Sie mit Ihrem Unternehmen dann eigentlich versuchen anzuklopfen und erfolgreich sein wollen. Der zweite Punkt. Der dritte Punkt. Wir sind ganz aus diesem Beratungsgedanken raus. Also wir helfen nur als Katalysatoren, dass dieser Prozess funktioniert. Aber wenn sich dann die Verzahnung bildet zwischen dem Externen und dem Internen, haben wir Externe, die gehen dann mehr oder weniger in ein quasi internes Verhältnis über, auch ganz ohne uns. Also irgendwelche Leute aus den Märkten, die bringen irgendwas ein. Also da muss man auch unsererseits loslassen. Also ich bin in einer klassischen Beratung groß geworden. Projekte waren große, mehr oder weniger gekapselte Dinge. Der Kunde nahm das oder er nahm es nicht. Da wurde nicht viel diskutiert und uns war im Prinzip auch egal, ob das umgesetzt wird. Wir wollten die Rechnung stellen und dann, wenn es ganz schlecht war, haben wir die Telefonnummer geändert und dann waren wir halt nicht mehr erreichbar. Ja. Das alles hat mit Openness nichts zu tun. Wir fühlen uns als Katalysatoren, als Co-Innovatoren und es geht nicht um Umsatz- und Beratungsbudget, sondern ich habe festgestellt, wenn es am Ende funktioniert, und das Unternehmen dieses neue Segment, diese Strategie Erfolge hat, dann ist der Mittelständler auch bereit, uns partizipieren zu lassen. Aber wir sind ganz weg davon, irgendwelche Budgethürden aufzubauen, ja, oder dem Unternehmen irgendwie Analysen zu verkaufen. Also ich versuche, die Eintrittsbarrieren so gering wie möglich zu halten, stelle auch unseren Beitrag immer in Abhängigkeit des Erfolges. Also ich sage, wenn wir erfolgreich sind als Team, die Internen, die Externen und wir, dann wollen wir auch an diesem Kuchen partizipieren. Das ist nur fair. Aber wir sind niemand, der im Prinzip irgendwie Risiken verlagert oder versucht, mit Analysen hohe Kosten zu verursachen. Das ist absolut ein wichtiger Punkt, weil das hat auch bei uns das Geschäftsmodell komplett verändert. Wir tragen ein hohes Maß an Risiko in diesen Projekten mit, aber wir kämpfen auch anders. Also jetzt habe ich heute einen Anzug an. Normalerweise sagen wir, sind wir wirklich am Arbeiten, also gedanklich und im Projekt, das ist was ganz anderes. Das ist anders als klassische Beratung, also keine Distanz, ja, oder wie auch immer, sondern wirklich das mit in diese Themen gehen mit dem Unternehmen, diesen Schulterschluss versuchen herbeizuführen zwischen internen und externen, das ist die Quelle des Erfolges. Hilft das? Dankeschön.
Lieber Herr Vonnenein, lieber Stefan, das ist der Lieber. Ich glaube, jetzt hat er sich wirklich einen großen Applaus verdient, sehr engagiert, sehr. Ich habe nur eine letzte Frage, wenn man das, wir sind ja in Freiburg und die Freiburger machen es dann gerne auch selber und so, obwohl sie ja sehr am Risiko partizipieren. Wenn man das Buch von Ihnen kauft, intensiv studiert, kann man denn unmittelbar auch starten?
Kann man starten, mit der einen Ausnahme, man muss diese Zugänge haben. Also alles steht da drin, wir haben es bewusst so geschrieben, dass es aus unserer Sicht sehr lesbar ist. Es gibt eine englische Ausgabe, jetzt gibt es auch eine deutsche Ausgabe, für die Italienischsprachigen auch eine italienische Ausgabe und bald auch eine portugiesische und es gibt eine arabische und eine chinesische.
Ja, das Deutsche ist eigentlich deutsche grundsätzlich schon.
Ja, man kann, das sind die Werkzeuge beschrieben, mit dem einzigen Punkt eben, man braucht die Zugänge zu den Externen. Also man die Qualität der Externen.
Das war Ihre letzte Folie mit den Clustern bei Ihnen.
Genau, okay.
Gut. Herzlichen Dank nochmals. Sie bleiben noch etwas oder du bleibst noch etwas bei uns. Das Buch werden wir beim guten Buchhändler in der Gemeinde und in der Stadt dann erwerben in diesem Fall.
Der Kurt hilft.
Der Kurt hilft. Vielleicht finden wir noch eine Lösung, eine ganz kreative, eine offene.
Finden wir.
Liebe Gäste, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Wir sehen uns gerne wieder im nächsten Jahr am gleichen Ort. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und einen schönen gemeinsamen Abend. Danke.
Servus. Danke. Dankeschön. Super. Tut mir leid, wenn ich erfreue.